Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Am Mikrofon Tobias Ullmeier. Hallo, guten Tag. Die östlichen Bundesländer kämpfen um ihre Einwohner und wollen sie zurückholen. Deswegen gibt es den sogenannten Rückkehrertag. Der ist heute. Wir berichten von einem Seminar im bayerischen Schwaben, in dem Frauen auf ihre Arbeit in der Kommunalpolitik vorbereitet werden. Und über Weihnachtsbäume, klar, muss sein in diesen Tagen. Und zwar über die, die im Trend liegen. Also nicht die geschlagenen, sondern die, die im Topf stehen, also wieder einpflanzbar sind. Scheinbar eine ökologisch sinnvolle Lösung. Aber das stimmt nicht immer. Vor allem nicht in der Großstadt. Den östlichen Bundesländern sind nach der Wende die Menschen weggelaufen. Vor allem die Jungen, die Gesunden, die Leistungsfähigen, die Qualifizierten. Im Westen gab es einfach die interessanteren Jobs. Da gab es einfach mehr zu verdienen. Und das hat Auswirkungen bis in die heutige Zeit, denn es fehlt eine ganze Generation, die Kinder der Abgewanderten. Um die kämpft der Osten jetzt. Und wann könnte man das besser als jetzt, zwischen den Jahren? Da haben die meisten Menschen Zeit. Vielleicht sind sie auch gerade bei den Eltern zu Besuch in der alten Heimat. Deshalb der Rückkehrertag an diesem 27. Dezember. Für uns war heute Manja Kraus in Aue bei einer dieser Veranstaltungen. Und mit ihr will ich jetzt sprechen. Hallo, Frau Kraus.
Hallo.
Frau Kraus, wie muss man sich das vorstellen? Wie geht's zu bei so einem Rückkehrertag?
Es ist eine klassische Messe, also es ist wirklich in einem großen Saal, werden ganz, ganz verschiedene Stände aufgebaut und dort können sich die Jobwilligen, die Rückkehrwilligen dann eben wirklich informieren. Also man kann sie so von Stand zu Stand hangeln, von Firma zu Firma, ob das jetzt im Pflegebereich, in der Gastronomie, in der Industrie, im öffentlichen Bereich sogar und natürlich auch bei Handwerkern ist. Man kann aber auch weiter gucken zu Wohnungsgesellschaften, zu Baumöglichkeiten, wo man ein Haus bauen kann. Also man kann sich rundherum informieren, was heute in der Region hier im Erzgebirge möglich ist.
Von wem geht denn die Initiative aus?
Das geht von der Wirtschaftsförderung Erzgebirge, dann der IHK, der Industrie- und Handelskammer hier in der Region im Erzgebirge aus und natürlich von der Agentur und Arbeit. Und es ist schon das 4. Mal in Aue und das 8. Mal in Annaberg-Buchholz, das ist morgen. Und vor diesen Pendleraktionstagen gab es schon eine Heimkehrerbörse. Und das war eine Art Online-Portal, wo man sich schon von eben, wo es einen in die Welt hin verschlagen hatte, informieren konnte und eben da auch schon den direkten Kontakt zu Firmen, zu einem Welcome Center oder sowas knüpfen konnte, um eben einfacher wieder in die Region zu kommen.
Und an wen richten sich die Aussteller konkret? Welches Profil, welche Berufsgruppen, welches Alter ist da besonders gefragt?
Also bei dem Pendleraktionstag geht es natürlich um so dieses Mittelalter zwischen 25 bis 55 oder 60, die auch wirklich noch hier in der Region arbeiten wollen, arbeiten können. Das sind im Prinzip die jungen Leute, die kurz nach der Wende weggegangen sind, die heute so zwischen 40 und 45, 50 Jahren jung sind und eben sagen, Mensch, jetzt packe ich es nochmal an, jetzt suche ich mir ein neues Arbeitsfeld, ich gehe wieder zurück in die Heimat. Meine Eltern wären vielleicht älter, ich müsste auch pflegen, ich müsste zu Hause mithelfen und ich bin einfach jetzt zu weit weg.
Und wie ist die Resonanz? Wer kommt da und wenn ja, wie viele?
Ich war heute verhältnismäßig lang auf der Messe und es wurde, um 10 ging es los, es wurde immer mehr. Es ging verhalten los und dann kam wirklich so Welle um Welle, kamen Leute, alle so gefühlt zwischen 40 und 50 Jahren jung. Es kamen auch jüngere Leute, es kamen auch ältere, aber das Hauptklientel war wirklich die zwischen 40- und 50-Jährigen heute in Aue.
Nun ist ja ein attraktiver Arbeitsplatz nur ein Argument für die Rückkehr in die Heimat. Aber was macht man, wenn jetzt der Kita-Platz fehlt oder der Job für den Partner oder die Partnerin oder die Wohnung? Da hängt ja eine Menge dran an so einem Umzug.
Also auf der Messe hat sich natürlich auch die Wirtschaftsförderung Erzgebirge präsentiert und die unterhält ein sogenanntes Welcome Center. Da können sich natürlich alle Rückkehrwilligen, aber es können sich auch Zuwanderer dorthin wenden, um eben genau diese Fragen zu lösen. Ich habe jetzt einen Job gefunden, meinetwegen als Mann, und ich brauche aber noch eine geeignete Arbeitsmöglichkeit für meine Frau. Ich brauche Kindergärten, ich brauche Wohnraum, ich möchte vielleicht auch ein Haus bauen, vielleicht können Sie mir ein Grundstück vermitteln. Und bei all diesen Fragen hilft eben dieses Welcome Center, das findet man in Annaberg-Buchholz. Oder auch online gibt es da viele Möglichkeiten, sich schon zu informieren. Und natürlich auch beim Pendleraktionstag. Heute war zum Beispiel auch eine Wohnungsgesellschaft da, die gleich mit wirklich freiem Wohnraum dort feilgeboten ist. Das ist ja im Rest von Deutschland auch nicht unbedingt üblich, dass man sich nicht um Wohnraum bewerben muss. Selbst das ist im Erzgebirge sehr gut machbar, Wohnraum zu finden. Der ist natürlich auch viel günstiger als in den Ballungsbereichen in München oder in Köln oder wo auch immer, in Berlin, in deutschlandweit. Auch die Kosten für Kindergartenplätze, für Schulen, für alles Mögliche, was so die weichen Faktoren des Lebens sind, sind hier natürlich viel, viel günstiger. Und ich habe heute auch Leute getroffen, die einfach meine Rechnung aufgemacht haben und gesagt haben, ja, wir verdienen im Erzgebirge viel weniger, aber unterm Strich, wenn man alle Kosten wegnimmt, habe ich mehr Geld übrig.
Also was für Jobs gibt es denn konkret? Wo suchen denn die Arbeitgeber Arbeitnehmer?
Vor allen Dingen im Handwerk, aber auch in der Pflege, in der Gastronomie gibt es ganz, ganz viele freie Stellen. Es gibt auch in der Industrie, also wirklich Handwerker, die in der Industrie gesucht werden, aber auch im öffentlichen Bereich, eigentlich in allen Branchen des Lebens. Ich lebe hier im Erzgebirge und egal, wo ich hinkomme, überall stehen Zettel, Fachkräfte gesucht, egal bei welchen, ob beim Bäcker oder in der Kaufhalle, bei der Tankstelle oder eben Handwerker. Es fehlt hier überall.
Den Rückkehrertag, den gibt es ja jetzt schon seit einigen Jahren. Wie erfolgreich waren denn die bisherigen Auflagen?
Also es gibt jetzt keine konkrete Zahl. Durch diese Messe haben wir so und so viele Menschen wieder zurück in die Region geholt. Aber die Tendenz ist da, dass die Leute eben, wenn die Kinder zum Beispiel aus der Schule, aus der Familie heraus sind, wieder zurück wollen. Also es ist ja so, das Alter zwischen 40 und 50. Die Tendenz ist wirklich groß, dass die Leute zurückkommen wollen. Und es gibt aber auch eine Tendenz für Leute, die noch keine Familie gegründet haben, die so in ihren 30ern sind. Auch da kommen immer mehr. Ich selbst bin in einer Gruppe engagiert auf Facebook, Rückkehrnetzwerk, einfach weil ich da gerne mal gucken möchte, wer da alles so kommt. Und das sind auch studierte Leute, die wieder zurückkommen, die sagen, Mensch, ich bin auf der Welt unterwegs gewesen, ich habe so viel Input gesammelt, ich habe so viel Erfahrungen gesammelt und die möchte ich jetzt bitte in meiner alten Heimat wieder einbringen und ich möchte die Region mitgestalten.
Vielen Dank, Manja Kraus vom Rückkehrertag in Aue. Man kann auch noch googeln natürlich, ob es sowas nicht auch noch in Ihrer Region gibt. Im Deutschen Bundestag ist nicht mal ein Drittel der Abgeordneten weiblich. Im Bayerischen Landtag sind es sogar nur knapp 27%. Und dieses Missverhältnis, das gilt auch für die kommunale Ebene. Im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben zum Beispiel gibt es in den Landkreisen und Städten mit über 10.000 Einwohnern bislang genau 2 Frauen an der Spitze. Und in den kleinen Orten ist die Lage ähnlich. Oft fehlt es einfach an den Kandidatinnen. Die Schule der Dorf- und Landentwicklung in Thierhaupten bei Augsburg will das ändern mit speziellen Kursen für Frauen. Barbara Leinfelder hat sich dort informiert.
Hier bleiben wir jetzt hängen an einer Veranstaltung zum Thema Argumentationstraining. Gelassen dazustehen, zu lächeln, aber Muskeln zu haben, die man zwar nicht sieht, aber spürt.
Die Broschüre, die Gerlinde Augustin aufschlägt, zeigt das Seminarprogramm der Schule der Dorf- und Landentwicklung in Thierhaupten. Hier finden regelmäßig Kurse statt für angehende Bürgermeisterinnen oder solche, die es werden wollen. Los geht es erstmal ganz im Kleinen.
Und zwar der Bauern, die Bürgermeisterin mit Legosteinen, also ihr Dorf, erklären auch, wo sind die neuralgischen Punkte, was sind meine Ziele, wie will ich das, den Ort, die Kommune weiterentwickeln.
Im Kurs lernen die Frauen, wie sie ihre neue Rolle als Bürgermeisterin ausfüllen, wie man Bremsern oder gar Querulanten begegnen kann und was man am besten von vornherein bleiben lässt.
Zum Beispiel, dass man meint, man muss jetzt jedem schön und angenehm machen und in der Besprechung dann rumläuft und Kaffee einschenkt und die Männer bedient. Das ist, also das muss man absolut abstellen und da muss man sich selber auch im Griff bekommen, dass man das einfach nicht macht, weil das ist nicht die Funktion einer Bürgermeisterin.
Hart im Nehmen freilich sollten alle Frauen sein, die in die Politik wollen, sagt Gerlinde Augustin.
Weil bei Frauen geht es ganz schnell unter die Gürtellinie. Also das entweder ist das Dummchen oder das Mädchen oder das kann da auch mit 50 nur passieren. Ganz schlecht ist natürlich auch das Mannweib, wenn du diese männlichen Eigenschaften dir aneignest. Und natürlich hast du als Frau immer die Familie im Hintergrund, weil deine Kinder vielleicht darunter leiden. Wenn man dich als schlechte Mutter diffamiert, als Frau, die vorne dran steht, bist du ganz schnell in der Schusslinie.
Dabei haben Frauen jede Menge Kompetenz im Gepäck und andere Themen auf dem Schirm als Männer, meint die Leiterin der Schule für Dorfentwicklung.
Es geht vielleicht weniger um die Straße und um den Kanal, sondern mehr um Generationen, um Kinderbetreuung. Auch Energie ist ja auch ein Thema, nachhaltige Entwicklungen, das Artensterben. Auch diese Themen, glaube ich, haben Frauen mehr Zugang dazu.
Christine Gump aus Elgau hat so ein Politikseminar schon besucht. Die 54-Jährige ist seit Jahren Gemeinderätin und tritt jetzt erstmals als Bürgermeisterin an für die Freie Wählergruppe. Die Infos aus dem Coaching konnte sie gleich umsetzen.
Für meine Nominierungsversammlung, die ja kurz drauf stattgefunden hat, wo ich mich dann vorgestellt habe, und dann war ich drauf und dran zu sagen, ich war 22 Jahre lang nur Hausfrau und Mutter. Und dann haben wir schon gedacht, Stopp einlegen, warum nur? Ich war und bin Hausfrau und Mutter und eben noch vieles andere mehr. Man muss sich da nicht selber schwächen. Und das ist so ein Punkt, wo sich die Frauen manchmal eben selber ein bisschen einkasteln. Und wenn ich denke, meine Schwägerin war die erste Frau im Elgauer Gemeinderat, dann bin einige Jahre später ich dazugekommen. Mittlerweile sind wir schon 4 Frauen von 12 Personen. Ist immerhin ein Drittel. Wer weiß, wie es dann in der nächsten Periode ausschaut, wie es dort das Verhältnis ist.
Auch Seminarleiterin Gerlinde Augustin freut sich über jede Frau, die es in die Politik zieht.
Frauen stellen sich nicht so in den Vordergrund. Die rufen nicht nach diesen Ämtern, sondern die arbeiten eher im Hintergrund, sehr aktiv, unheimlich engagiert. Und vorne steht oft der Mann. Und das wollen wir ändern.
Barbara Leinfelder über Kurse zur Förderung von Frauen in der Kommunalpolitik. Als ich noch ein Kind war, da hat mein Vater irgendwann nach Dreikönig den trockenen Christbaum gepackt und ihn einfach in der Heizung verfeuert. War zwar eigentlich eine Ölheizung, aber egal, gebrannt hat er gut. So hatte die Tanne wenigstens noch einen Sinn, hat die gute Stube gewärmt. Inzwischen sind die Heizungen aber so empfindlich, das würde gar nicht mehr gehen und die Klimadebatte lässt das auch nicht mehr zu. Da klingt ein wieder einpflanzbarer Weihnachtsbaum doch ganz vernünftig. Einfach im Topf oder Eimer mit Wurzel dran ins Wohnzimmer gestellt und dann Anfang Januar wieder draußen eingepflanzt. Kein Baum muss mehr sterben für 2 Wochen Weihnachtsdeko. Aber ganz so einfach ist das nicht, hat unser Reporter Jens Rosbach in Berlin erfahren.
Sonnenschein, Kinderlachen und der Duft frisch geschlagenen Holzes. Der Berliner Weihnachtsbaumverkäufer Stefan Kossack macht bis Heiligabend guten Umsatz. Doch kurz vor Schluss gehen ihm die Bäume mit Wurzelballen aus. Kossack, 41 Jahre alt, blaues Basecap und grünes Cape, spricht von einem Trend zur Topftanne.
Die Topfbäume werden von Jahr zu Jahr mehr, weil die Leute natürlich schon so ein bisschen auch was Gutes tun wollen, den Baum nicht einfach in Anführungszeichen wegwerfen. Der Nachhaltigkeitsgedanke spielt da schon eine Rolle, das wird immer wichtiger.
Der Verkäufer weiß, viele umweltbewusste Kunden wollen nach den Feiertagen keinen vertrockneten Baum auf die Straße werfen, sondern einen frischen grünen hinterm Haus weiterleben lassen.
Das ist ein Problem, wenn man ihn dann einpflanzen will, wenn man keinen eigenen Garten hat. Ich weiß, viele Kunden verschenken den dann weiter an Bekannte oder Familie, die eben ein Grundstück haben, sodass die dort eingepflanzt werden. Weil wie gesagt, im Park oder einfach so im Wald ist grundsätzlich keine gute Idee.
Jörg Marquardt hat es ausprobiert mit der nicht so guten Idee. Der 56-Jährige steht in Berlin-Kreuzberg am Spreewaldplatz vor einem Hochbeet. Es ist 3x10 Meter groß und wirkt mit seinen kahlen Sträuchern, abgebrochenen Zweigen und leeren Schnapsflaschen trostlos. Hier hat Marquardt im vergangenen Januar einen ausgemusterten Weihnachtsbaum mit Wurzeln eingesetzt, mit viel Liebe.
Ja, wie man halt so einen Baum einpflanzt, also dass man ein schönes Loch macht und dann setzt man ihn rein und guckt, dass die Wurzeln nicht abgeknickt werden und dann deckt man ihn wieder zu und gießt ihn dann an.
Der Berliner, von Beruf Agrarökonom, wohnt direkt gegenüber in einer WG.
Dann haben wir ihn noch ungefähr 3-4 Mal gegossen und dann war der Baum irgendwann nicht mehr da.
Jörg Marquardt vermutet, dass das Grünflächenamt seines Bezirks die Tanne wieder rausgerissen hat aus dem heruntergekommenen Hochbeet.
Ja, das ist natürlich eine Krux ein bisschen. Vielleicht haben sie mehr Kapazitäten, Bäume rauszuziehen, wie die Flächen zu pflegen.
Also wenn wir solche Bäume finden, dann werden die fachgerecht entsorgt. Sie landen in der Regel bei der Stadtreinigung und werden dort irgendwie der thermischen Verwertung zugeführt. Sie werden verbrannt.
Im Rathaus des Nachbarbezirks Berlin-Neukölln. Pressesprecher Christian Berg erklärt, die Grünflächenämter der Stadt legten großen Wert auf Parkpflege, Natur- und Klimaschutz. Dennoch seien sie gezwungen, illegal gepflanzte Bäume wieder zu entfernen.
Eine Gefahr ist natürlich, dass die Bäume nicht halten, weil der Boden dafür nicht geeignet ist und natürlich umkippen. Das ist natürlich ein Problem, was die Verkehrssicherheit in Grünanlagen angeht. Ein anderes Problem ist einfach, dass in einer Grünanlage nicht willkürlich alle möglichen Bäume gepflanzt werden, sondern die Pflanzen müssen sich miteinander vertragen, sonst machen die sich gegenseitig Konkurrenz und deswegen kann man nicht willkürlich Weihnachtsbäume dort verpflanzen.
Die meistverkauften Weihnachtsbäume, die Nordmann-Tannen, seien auch kein einheimisches Gewächs und sehr empfindlich, betont Bezirkssprecher Berg.
Dann ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass wenn ich im Januar einen Baum nicht mal fachgerecht verpflanze, der den Winter überlebt.
Umweltverbände sehen das ähnlich. So empfiehlt der Bund für Umwelt- und Naturschutz allen Baumkäufern, die keinen eigenen Garten haben, eher eine geschlagene Tanne mit Biosiegel als eine Tanne mit Wurzelballen. Wer jedoch ein eigenes Grundstück habe, so BUND-Expertin Corinna Hölzel, sollte eine einheimische Rotfichte oder Kiefer im Topf besorgen und jedes Jahr wiederverwenden.
Der Weihnachtsbaum sollte, wenn er den Übergang hat von draußen im Freien zu drin in der Wohnung, sollte er eine Übergangsfrist haben, so 2-3 Tage, so im hellen, aber frostfreien, noch kühlen Räumen stehen. Also im Wintergarten, im Treppenhaus, in der Garage, damit er sich langsam an die wärmeren Temperaturen gewöhnen kann. Und zurück genau das Gleiche wieder, wenn er vom Zimmer kommt, sollte er nochmal übergangsweise 2-3 Tage im frostfreien, kühleren stehen, damit er nicht diesen Schock bekommt, gleich von ganz heiß auf ganz kalt.
Die Naturschützerin bilanziert, wer seinen Tannenbaum mit Wurzeln wirklich liebt, sollte sich bald wieder von ihm trennen.
So zwischen Weihnachten und Silvester, das ist okay, aber länger nicht. Also der Baum sollte spätestens zu Silvester wieder raus.
Jens Rosbach war in Berlin auf der Suche nach dem idealen Weihnachtsbaum. Und das war diese Freitagsausgabe von Deutschland heute. Ich darf Sie noch hinweisen auf unser Wochenendjournal morgen früh um 10 nach 9. Unter dem Titel Berlin doesn't love you hat unser Autor Thomas Franke Glückssuchende, Hipster und Künstler aus aller Welt getroffen und nachgefragt, wie sehr die Hauptstadt ihre großen Erwartungen denn auch erfüllt hat. Und gleich in Campus und Karriere nach den Nachrichten ein Thema, was sich an der Ingenieursausbildung ändern sollte. Ich bin Tobias Ullmeier, sage Tschüss und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.